Der Musiksalon. Mit Wilhelm Senkowitsch.
Herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Lassen Sie uns ein paar Halbrunde oder Viertelrunde Jubiläen feiern. Es ist unser 225. Klassik-Podcast. Und es gilt den 425. Geburtstag der ersten erhaltenen Oper, Euridice von Jacopo Peri, zu feiern. 425 Jahre Oper, die wahrscheinlich seltsamste und wandelbarste Kunstform der klassischen Musikgeschichte. Vielleicht schauen wir uns ein bisschen um im historischen Spiegelkabinett dieses Genres. Und beginnen natürlich mit Peri und seiner Euridice, so hat sie geklungen, die Oper anno 1600.
Antri, kam in lamenti, rimbombaste dolenti, amiche piagge e voi piante selvagge. L'altere cime, non fia più, no, che la mia nobile cetra con flebile canto a lagrimar valletti.
So spricht Orpheus, der mythische Sänger mit den Tieren und Pflanzen. Er bezaubert mit seinem Gesang die ganze Welt. Wir würden heute sagen, das ist eine Art Rezitativ, ein Singsang, mit dem ein Text transportiert wird. Und genau das war's. Am Beginn der Oper in der Camerata des Grafen Bardi experimentierte man mit antiker Dichtung, antiken Mythen und versuchte, das alte griechische Theater zu neuem Leben zu erwecken. Und man dachte, die Schauspieler im alten Griechenland, die hätten alle gesungen auf diese Weise. In diesem Versuch, wahrscheinlich ein Irrtum, genau können wir es ja nicht sagen, aber jedenfalls in diesem Versuchslabor entstand die Oper. Und wie das nun mal so ist, Hand aufs Herz, bei Rezitativen wird uns leicht langweilig. Also baute man schon im 17. Jahrhundert allerlei unterhaltende Intermezzi ein, Tänze und Tanzlieder. Schon der Orfeo, derselbe Stoff, noch einmal, 1605, also 5 Jahre nach Peri, von Claudio Monteverdi vertont, hat viele solche Einsprengseln, aus denen sich dann letztlich die viel unterhaltsameren Arien in unseren Opern entwickelt haben. Damals waren es wirklich noch Tanzlieder. Die wesentlichen Elemente der Oper waren also in wenigen Jahren gefunden. Begonnen hat das alles irgendwie mit der großen Repräsentation in Florenz am Hofe der Medici, wo man mit sogenannten Intermedien große Feste, vor allem Hochzeitsfeste, gefeiert hat. Intermedien, das waren so kurze Komödien oder Tragödien oder Singstücke, jedenfalls so Opernszenen, würden wir heute sagen. Und, wie gesagt, in den Kämmerchen der adeligen Wissenschaftler, da hat man versucht, das antike Theater zu rekonstruieren. Also großer szenischer, musikalischer Aufwand und gleichzeitig Rezitation theatralischer Texte. Das zusammengenommen gab die neue Kunstform. Und die Arie, die große Szene für Solostimme, die war ja auch schon geboren sozusagen. Und Monteverdi war der Erste, der wirklich für seine Primadonnen und Primi Uomini entsprechende ariose Monologe komponiert hat. Zum Beispiel den Klagegesang der Kaiserin Octavia, die Rom verlassen muss in Monteverdis ganz und gar unmoralischer Oper Die Krönung der Poppea. Da wird zum ersten Mal vielleicht in der Musikgeschichte menschliches Leid für den szenischen Gebrauch musikalisch ausgedrückt und die Sängerin wird zur singenden Tragödin. Das war Stoff, mit dem die Interpreten prunken konnten. Also begann schon im beginnenden 17. Jahrhundert die Verehrung der Ausübenden, der Ausführenden, der reproduzierenden Künstler. Es musste einer komponieren, aber einer musste das auch singen. Und Szenen wie das Lamento der Octavia, die haben nicht nur Opernsängerinnen über die Jahrhunderte fasziniert, sondern auch eine Diva wie Kathy Berberian, die mit der Interpretation von musikalischer Avantgarde, unter anderem der Musik ihres Ehemanns Luciano Berio, groß geworden war. Mit Nicolas Anoncourt ging sie ins Studio, um Monteverdi zu singen, oder besser, zum Leben zu erwecken. Vehikel für den Gesangsausdruck, für den singenden Menschen und für die psychologische Entwicklung menschlicher Leidenschaften auf der Theaterszene hat sich die Oper in Italien relativ schnell etablieren können. Ein bisschen mehr als ein halbes Jahrhundert hat es gedauert, da ist Frankreich natürlich eifersüchtig geworden. Ludwig XIV., der Sonnenkönig, hat das nicht ausgehalten, dass es da eine italienische neue Kunstgattung geben sollte. Das musste natürlich französisch werden. Aber Witz der Geschichte, Giovanni Battista Lulli, ein Italiener, kam nach Paris, war unglaublich talentiert, hat sich angeschaut, was auf der hochentwickelten Pariser Theaterszene passiert ist, vor allem die Dramen von Jean-Baptiste Molière. Und im Verein mit Molière hat er als Jean-Baptiste Lully die französische Oper entwickelt, und zwar beginnend mit einer Ballettkomödie, und von diesem Moment an war die typisch französische Oper, das typisch französische Musiktheater jedenfalls von Tanzszenen getragen und durchdrungen. Ballett gehörte und gehört in der französischen Oper immer noch ganz dringend dazu. Also ganz speziell ist das, was in Paris und Versailles im Musiktheater gemacht wurde. Der berühmte Film Der König tanzt, Le Roi danse, führt uns dieses Zeitalter Lullys wunderbar vor Aug und Ohr. Was immer gesungen wurde, war in aller Regel, wenn es nicht gerade ein Lamento, ein Klagelied gewesen ist, immer auch tanzbar. Und wir können uns vorstellen, dass die Solisten, die singenden Solisten, immer auch vom Corps de Ballet umrahmt waren.
senza votre opere, sans doute Jupiter, sa Thérèse pure, qu'il se montre ce Dieu que l'univers révère, c'est un objet digne de ma tenue. Je l'attends, mais il craint de paraître à mes yeux, et croit braver ma rage enfermée dans les cieux. J'y monterai malgré l'effort de son tonnerre, j'entasserai ses mots pour aller jusqu'à lui, et ferai plus trembler tout l'Olympe aujourd'hui que ne firent jadis les enfants de la terre.
Währenddessen war man in den italienischen Kulturzentren nicht faul, auch in Venedig natürlich, da gab es bald eine rege Opernszene, an der sich auch das bürgerliche Publikum beteiligt hat. Und Antonio Vivaldi, den wir als den Schöpfer des Concerto Grosso kennen, er hat auch Dutzende Opern komponiert, virtuos den Sängern in die Gurgel geschrieben, wie Mozart das später ausgedrückt hat. Die Oper ist aber, wie wir gesehen haben, zum Exportartikel geworden. Und einer, der sich in Italien genau angeschaut hat, wie dieses Musiktheaterwunder denn funktioniert, der stammte aus Halle an der Saale. Georg Friedrich Händel, Organist und Cembalist von Rang und bald in London zu Hause, wo es schon Opernkonkurrenz gab, zum Beispiel mit einem Komponisten namens Bononcini. Aber Händel gewann. Den Opernstreit in mehreren Gängen ist des Öfteren auch mit Opernunternehmen in London zugrunde gegangen, hat sich aber immer wieder aufgerappelt und eine ganze Reihe von bis heute spielbaren Musiktheaterwerken komponiert. Die Berühmtheit Händels hat dafür gesorgt, dass man diese Stücke, anders als alles, was für die Oper davor komponiert worden war, eigentlich nie vergessen hat. Und auch im frühen 20. Jahrhundert haben dann große Interpreten immer wieder gern auch dafür gesorgt, dass man es mit Händelschen Opern im Repertoire versucht hat. Einer davon war der wunderbare deutsche Tenor Fritz Wunderlich. Dass Georg Friedrich Händel Opern komponiert hat, das war im Bewusstsein aller Musikfreunde auch im 19. und im frühen 20. Jahrhundert noch irgendwie da. Und es hat nicht erst die Originalklang-Renaissance gebraucht, um diese Musik zurückzuholen. Allerdings mittlerweile aufgrund der Wiedergewinnung der originalen Spiel- und Singpraktiken hat man sich auch Händel und natürlich Vivaldi und vor allem die Werke vom Beginn des Opernkanons, also auch Peri und vor allem Monteverdi, zurückerobert. Unser Spielplan ist natürlich heutzutage viel reicher, als er noch etwa vor 50 Jahren gewesen ist, wo das Repertoire eigentlich mit Mozarts Entführung aus dem Serail begonnen hat. Und wenn wir schon dabei sind, einen Mann dürfen wir in der Entwicklung der Operngeschichte nicht übersehen. Und das war Christoph Willibald Gluck. Er hat in Wien und in Paris sogenannte Reformopern vorgestellt. Er wollte von der bei Händel auf dem Höhepunkt befindlichen Virtuositätsorgie, zu der die Oper geworden war, in den Koloraturen der Primadonnen und der Kastraten, die das Publikum immer und immer wieder hören wollte. Das war schon eine Vorstufe zu dem, was wir heute kennen. Man geht zu Anna Netrebko, egal was sie singt. Ein bisschen so war das bei Händel auch. Und Gluck wollte eigentlich das zurückführen auf die Ursprünge. Er wollte den Menschen etwas mit seiner Kunst mitteilen und die Sänger sollten gefälligst das singen, was da steht. Und er hat mit dieser Suche nach der Wahrhaftigkeit auf dem Musiktheater vieles angestoßen, was dann im 19. Jahrhundert erst so richtig zur Entfaltung gekommen ist. Auch Gluck hat man nie ganz vergessen, nicht zuletzt deshalb, weil er mit seinem Wahrhaftigkeitsstreben den Sängern und Sängerinnen wunderbares Material zur Hand oder in die Stimme gegeben hat, um menschliche Emotionen in Musik zu verwandeln. Die große Maria Callas konnte mit Glucks Melodien und dramatischen Steigerungen die Götter der Unterwelt beschwören. Als ob es eine Szene von Puccini wäre. Jetzt schon die unterschiedlichsten Mosaiksteinchen und Steine herum, aus denen man das große Mosaik der Kunstform Oper zusammensetzen konnte. Und der das wirklich geschafft hat in seiner Zeit, das war Wolfgang Amadeus Mozart, der sich alles von den Zeitgenossen abgeschaut hat, von den Franzosen wie von den Italienern und von den böhmischen Musikanten, die so viel vor allem für die Instrumentalmusik geleistet hatten, erst recht. Er hat die französische große Tragödie beherrscht mit seinem Idomeneo und er hat die italienische komische Oper und die italienische große Oper, die Opera Seria, mit Meisterwerken weitergeführt und vor allem hat er in seinen großen für Wien komponierten Werken in den 80er und frühen 90er Jahren des 18. Jahrhunderts dann etwas ganz Eigenes kreiert, nämlich die psychologische Oper, die Seelendramen zu den Texten von Lorenzo da Ponte, Figaros Hochzeit, Don Giovanni und Così fan tutte und mit Emanuel Schikaneder das große Singspiel, die Zauberflöte, in der eigentlich alles enthalten ist, in der sich der intellektuelle Besucher einer Freimaurerloge ebenso wie der simpelste Straßenmusikant orientieren konnte. Und für sein Leben Essentielles herauslesen und heraushören konnte. Und der Gipfel, Mozart, war auch der große Melodiker seiner Zeit. Er hat die Singstimme führen können wie kein zweiter und hat eigentlich das, was die Italiener dann Bel Canto genannt haben, so richtig geschmeidig erfunden. Eine Technik des Phrasierens, des Atmens einer Melodie, die sich dann auch die Instrumentalisten zum Vorbild genommen haben und dann auch Klaviere zum Singen bringen konnten. Wie zum Beispiel Friedrich Gulda bei einem Freiluftkonzert in Montpellier, wo er Susannas Rosenarie aus dem vierten Akt des Figaro auf einem Konzertflügel modelliert hat, ja eigentlich singen ließ. Da wären wir also gelandet, in den elysischen Gefilden der Wiener Klassik. Absolute Vollendung. Irgendwie ist das schon der Höhepunkt der Operngeschichte, auch wenn man zugeben muss, dass die beiden berühmtesten aller Opernmeister, Verdi und Wagner, noch gar nicht geboren waren zu diesem Zeitpunkt. Aber die Vereinigung von höchster handwerklicher Kunstfertigkeit, formaler Beherrschung und einem Sinn für melodische Schönheit, die ist schon ziemlich einzigartig geblieben. Und es war der Nachfolger Mozarts, Ludwig van Beethoven, der uns mit Pauken und Trompeten in eine neue Zeit katapultiert hat. Wenn es Mozart war, der die musikalische Psychologie erfunden hat, der uns Menschen mit Haut und Haar und Herz und Seele auf die Bühne gestellt hat und musikalisch analysiert hat, dann war es Beethoven, der uns eine neue Zeit eröffnet hat, wahrhaftig auch mit seinem Fidelio, der so beginnt. Da ist schon die deutsche Romantik auf dem Weg, die höchste Subjektivität. Eine Rettungsoper mit Personen voller Mut und Kraft, aber auch Duckmäuser, aber auch bösartige Verbrecherseelen werden da zum Bühnenereignis mit der entsprechenden Musik charakterisiert. Der Beginn des zweiten Akts des Fidelio zaubert uns auch eine sinistre Kerkeratmosphäre mit musikalischen Mitteln hervor. Da müssen wir noch gar nicht sehen, ahnen wir schon, dass Schlimmes bevorsteht. Und das hat Schule gemacht. Die gespenstischste aller Szenen, die je komponiert worden ist, die hat Karl Maria von Weber in seinem Freischütz beigesteuert. Die Oper des deutschen Waldes mit Jägerchor und fröhlichen Liedern, aber der Schein drückt hinter dem biedermeierlichen Gewand, drohen die Abgründe der menschlichen Seele. Schauerromantik stand am Beginn des 19. Jahrhunderts hoch im Kurs. Wir kennen das auch etwa bei Donizetti oder Bellini, aber die Italiener, die Belcantisten in der Nachfolge von Gioachino Rossini, die haben es verstanden, die von Mozart kultivierte Konzentration auf den schönen Gesang, den Bel canto eben, zu neuen Höhen zu führen. Die Stimme und nur die Stimme der Sängerinnen und Sänger, sie musste alles ausdrücken können. Und von den Interpreten war verlangt, dass sie wirklich alle Register ziehen können mussten. Denn, wie gesagt, es ging ja schon um die hohe Psychologie, um das Ausleuchten seelischer Zustände. Und die reichen nun mal von Ausbrüchen ungezügelter Emotion bis hin zu einer Fröhlichkeit, die dann meist nicht von langer Dauer ist. Aber zum Beispiel Norma und ihre Adalgisa, die frohlocken sogar im Duett. Vincenzo Bellini, wie gesagt, der Erbe von Rossini, der die komische Oper, die musikalische Komödie auf die spritzigste Art und Weise neu entwickelt hat. Aber nicht nur das. In seiner Pariser Phase hat Rossini eigentlich beschlossen, wirklich in der Mitte seines Lebens sich vom Komponieren zu verabschieden. Aber er beobachtete ganz genau, was die jüngeren Kollegen da in Frankreich so vorhatten, nämlich die Oper auf eine neue Basis zu stellen. Ein großes Drama mit großen Ausstattungspomp. Und, wie schon seit Lully üblich, mit viel tänzerischen Einlagen. Die Grande Opera sollte geboren werden. Man war sich klar über die Tragweite des Vorhabens, aber nicht, wie es ausgeführt werden könnte. Und da sprang Rossini noch einmal in die Bresche. Eigentlich wollte er sich lieber dem Kochen zuwenden. Wir kennen ja bis heute seine kalorienreichen Rezepte. Aber er hat den jungen Kollegen noch einmal gezeigt, wie so eine Grande Opera aussehen könnte und schuf seinen Wilhelm Tell. Und der galoppierte in die neue Zeit. Es war also wieder einmal der italienische Meister, nach Lully, also Rossini, der die französische Oper auf Vordermann gebracht hat. Und niemand geringerer als Richard Wagner war am Beginn seiner Karriere von den Errungenschaften der Grande Opera sehr, sehr beeindruckt. Seine ersten wirkungsvollen großen Stücke, vor allem der Rienzi, die basierten eigentlich auf der Ästhetik, die im Giacomo Meyerbeer nach Rossini, der unumstrittene Herrscher der Pariser Oper, mit seinen Hauptwerken vorgeführt hatte. Meyerbeer hat Wagner übrigens am Anfang durchaus unterstützt und der, wie immer, war nicht besonders dankbar dafür. Aber das lassen wir jetzt. Jedenfalls hat sich Wagner ausgehend von der französischen großen Oper seinen eigenen Stil erarbeitet. Und da kamen dann bald ganz andere Ergebnisse heraus, versteht sich. Musikalischer Galopp als der bei Rossini, die Walküren reiten, die wilde Jagd, Wotans wilde Jagd. Wagner hat das, was das Musiktheater kann, bis zum Exzess vorangetrieben. Die Stimmen gefordert, das Orchester mehr und mehr vergrößert und zu einem unglaublich detailverliebt getreulichen Kommentator der szenischen und textlichen Ereignisse gemacht. Und daraus sein Musikdrama geformt. Man kann ruhig sagen, die Oper war danach nicht mehr das, was sie vorher gewesen ist. Sie musste sich in irgendeiner Form an Wagner orientieren oder zumindest sie musste ein Gegenbild entwerfen. Und das Publikum im Mutterland der Oper, in Italien, das hat nicht schlecht gestaunt, dass selbst der Mann, der als Nachfolger von Bellini, Donizetti und Rossini die italienische Oper auf höchste Höhen geführt hatte, Giuseppe Verdi, gleich alt wie Richard Wagner, sich an dem gleichaltrigen Kollegen zuletzt doch auch ein wenig orientiert hat. Er konnte nicht vorbei daran, was der Meister aus Bayreuth für die Musikgeschichte beigetragen hatte. Aber er hat es natürlich nach seinen eigenen Glanzleistungen, die übrigens in vielen Fällen auch im Gefolge der französischen Grand Opera auch hochpsychologisch hochkomplexe Musikdramen hervorgebracht haben. Auch Welterfolge wie Rigoletto, La Traviata, der Troubadour folgten so vielschichtige Stücke wie die Schilleroper Don Carlos oder auch Aida. Und dann, und das war für die italienischen Melomanen doch ein kleiner Schock, kam Othello, die Shakespeare-Tragödie, in der es doch ziemlich stark wagnert. Und trotzdem durfte Verdi singen lassen. Esultate, jubelt. Irgendwie hat er die Schlacht, zumindest in den Augen des Publikums, wenn schon nicht gewonnen, so doch ex aequo mit dem Bayreuther Meister für sich entschieden. In mare nostra delizia. Wie gesagt, auch Giuseppe Verdi musste reagieren auf Richard Wagners Großtaten und die Oper war danach nicht mehr, was sie vorher war. Alles war plötzlich riesenhaft dimensioniert, vor allem die Ansprüche, die an das Gestaltungsvermögen der Sänger gesetzt wurden. Sie forderten nicht zuletzt Kraft, Kraft und wieder Kraft von den Stimmen. In Italien hatte man sogar Verdi früher schon vorgeworfen, dass er die Kunst des Bel Canto, die Rossini noch so in Reinkultur gepflegt hatte, aufs Spiel gesetzt hatte. Und zwar deswegen, weil auch er, wie Wagner, wenn auch auf seine Weise, die Stimmen zu höchstem Ausdruck vorantreiben wollte. Und das ging nicht ohne Strapazen für die Sänger ab. In Italien folgten die sogenannten Veristen, die die Wahrhaftigkeit, den Naturalismus des Theaters ins Musiktheater herüber retten wollten. Leoncavallo und Mascagni, vor allem aber Giacomo Puccini, der sich veristischer Tendenzen bedient hat, aber auf eine ganz, ganz eigene Weise zum genialen Nachfolger Verdis geworden ist. Und bei ihm, da wird blutrünstig agiert, wenn es drauf ankommt. Und es gibt, wie bei Wagner, überhaupt keine Rücksicht auf das, was Stimmen Grenzen setzen könnte. Wenn Floria Tosca den Polizeichef Baron Scarpia ersticht, dann tritt das ein, was Richard Strauss später einmal kritisiert von Zeitgenossen für seine zum Teil sehr, sehr brutalen musikalischen Mittel, die er verwendet hat. Ja, mei, wenn auf der Bühne ein Murter erschlagen wird, dann kann ich im Orchestergraben kein Violinkonzert spielen lassen. Das war bezogen natürlich auf Clytemnestras Ermordung in der Elektra. Nicht viel sanfter geht es ja eben in der Tosca zu. Parallel dazu ist natürlich auch in Frankreich die Musikgeschichte, die Operngeschichte weitergegangen und dort pflegte man einen Stil, den man in deutschen Landen und zum Teil auch in Italien geradezu als typisch französisch parfümiert betrachtet hat. Jedenfalls sterben die Helden bei Komponisten wie Gounod oder Massenet in Schönheit. C'est ma prose, ne me réveille pas. N'est-elle pour toi plus une caresse? Berce-moi dans tes bras. Reconnais ma foi à travers mes larmes. Oublie le passé, souvenir plein de charme. Je t'ai pardonné.
Ah, mais j'oublie. Oh, mais j'oublie. Nos amours.
Mais ce prima mort, le ciel m'a presse. Mais ce prima mort, le ciel m'a presse.
Mittlerweile war aber die musikalische Moderne angebrochen und dazu gehörte, bleiben wir kurz in Frankreich, ein Mann wie Claude Debussy, dem der Seelenlärm, um ein Wort von Hermann Broch zu verwenden, von Komponisten wie Puccini, Wagner oder auch Richard Strauss, ganz gegen den Strich ging. Aber zuckersüße Melodien wie Jules Massenet wollte Debussy nicht mehr schreiben. Er setzte auf den Klang und auf die Reduktion der Klänge. Und er formte mit seinem Drama Pelléas et Mélisande eine Gegenthese zu Richard Wagners Tristan und Isolde. Wo in der Liebesszene beim Tristan die Wogen hochgehen, schweigt das Orchester bei Debussy in dem Moment, wo einander die beiden ihre Liebe erklären. In Wien haben die Schüler von Arnold Schönberg und Schönberg selbst ganz andere Lehren aus Wagners Funden gezogen. Sie brachten die Dur-Moll-Harmonik, die Tonalität, zum Einsturz und sorgten für musikalischen Expressionismus der Sonderklasse. Es ist kein Zufall, dass apropos Reduktion bei Debussy auf die völlige Stille bei Alban Berg im entscheidenden Moment seiner Büchner-Vertonung Wozzeck die Musik sich auf einen einzelnen Ton reduziert. Der beginnt ganz leise, wird dann von sämtlichen Orchesterinstrumenten übernommen und ins Gigantische gesteigert, bevor er regelrecht zerplatzt. Wir erleben einen Schlüsselmoment der Musikgeschichte, umgemünzt in einen der eindrucksvollsten dramatischen Effekte, die sich auf der Opernbühne überhaupt denken lassen. Das war das radikale Nein, das Alban Berg seinem Kollegen Richard Strauss entgegengeschleudert hat, möchte man meinen, der nämlich mit seiner schon erwähnten Elektra nicht viel konservativer gewesen ist als die Meister der Schönberg-Schule, wie wir schon gehört haben, aus dramaturgischen Gründen, weil es in einer solchen antiken Tragödie eben nicht schön zugehen kann musikalisch. Aber Strauss hat auch gemeint, man muss irgendwann wieder einmal zurückkehren zu den Geboten der musikalischen Ästhetik. Und er fand es keine gute Idee, mit der Dur- und Moll-Tonalität zu brechen. In seinem Rosenkavalier, das ist die Oper, die nach der Elektra entstanden ist, zitiert er plötzlich wieder Josef Strauss und lässt Walzer musizieren. So stand denn am Beginn des 20. Jahrhunderts alles Erdenkliche nebeneinander. Die bunte Operngeschichte und die Möglichkeiten des Musiktheaters. Sie waren im wahrsten Wortsinn explodiert, die Teile lagen herum und jeder konnte machen, was er wollte. Es musste ihm nur etwas einfallen. Und das Interessante an der folgenden Operngeschichte ist, dass es eben nicht zu Ende war nach dieser Explosion, sondern dass in allen möglichen stilistischen Belangen, je nach dramaturgischem Geschick der Komponisten und nicht zu vergessen auch der Librettisten, die erstaunlichsten Blüten treiben konnten. Und so konnten auch nach 1945 noch Stücke entstehen, wenn die Dramaturgie gestimmt hat, die beinahe zu so etwas wie Repertoirewerken geworden sind. Zum Beispiel die Künstlertragödie, die Winston Hughes Auden für Hans-Werner Henze gedichtet hat und die von Henze mit einer höchst suggestiven Musik versehen wurde, Elegie für junge Liebende, die uns einen rücksichtslosen Dichter vor Augen führt, der seine ganze Umwelt nur seinem künstlerischen Ideal aufopfert und der im zweiten Finale der Oper kein gutes Haar an all denen lässt, die ihn wie Trabanten umkreisen und ihm zu Diensten sind. Dieser Mann kennt nur sich selbst.
Eine närrische Hex, die sich weigert, weiter irr zu sein, eine aristokratische Gans, die wäre gern Amme für einen Herrn von Glanz. Ein Doktor, der braucht ein dichtendes Meerschweinchen zu seinem Ruhe, und will sein halbweißes Bald dadurch bereichern, den kleinen geilen Hex, der sich fortan der Welt rebell, wenn er einmal gegen den Vater aufwuchst. Und ein halbweißes Ding, das macht sich gleich mit dem ersten, besten Kerl auf und davon. Ach, warum gehen Sie nicht alle zum Teufel? Ich wollte ihn befort.
Dietrich Fischer-Dieska, so große Gestalter haben von den Komponisten im ausgehenden 20. Jahrhundert immer wieder Partien auf den Leib geschneidert bekommen, wie das zu Mozarts Zeiten bei den großen Sängern damals auch üblich gewesen ist. Wie gesagt, die Dramaturgie musste stimmen und den Komponisten musste genügend illustratives, musikalisches einfallen, um solche Szenen effektvoll genug zu gestalten. Fischer-Dieska war es auch, der von Aribert Reimann eine der aufsehenerregendsten Opern der musikalischen Avantgarde geschenkt bekommen hat. Und apropos, die Dramaturgie muss stimmen. Die Vorlage war Shakespeares Lear. Erfolgreichsten der avantgardistischen Erfolgsstücke des Öfteren, wie hier in der eben gehörten Szene auf der Heide, in der Gewitterszene des König Lear, einen malerischen, dramaturgischen Aspekt, der durchaus etwas mit Filmmusik zu tun hat. Parallel zu diesen Avantgarde-Experimenten ist im 20. Jahrhundert immer schon auch ein frecher, parodistischer Zugang zur Operntradition gepflegt worden. Am frechsten Bert Brecht und Kurt Weill. Und da sind wir auch beim Material, das Komponisten und Dichter liefern für große Singschauspieler oder Interpreten, die gar nicht so viel mit Oper zu tun haben, wie im Falle der Seeräuber Jenny von Nina Hagen.
Meine Herren, heute sehen Sie mich Gläser abwaschen und ich mache das Bett für jeden. und man fragt, was ist das für ein Geschrei? Und man wird mich lächeln sehen bei meinen Gläsern und man sagt, was lächelt die dabei? Und ein Schiff mit 8 Segeln und mit 50 Kanonen wird liegen am Kai.
Auch die Dreigroschenoper ist eine Oper. Und ganz abgesehen davon, dass hier natürlich parodiert wird und dass hier zurückgegriffen wird auf eine barocke Vorlage, das war ja auch ganz zeitgemäß, denn immerhin Igor Strawinsky, der große Moderne, hat ja auch auf barocke Vorbilder in seiner neoklassizistischen Periode zurückgegriffen. Und das Publikum, das von den Modernen und von der Avantgarde ein bisschen sich vor den Kopf gestoßen gefühlt hat, das befand ja, wie der legendäre Wiener Opernführer Marcel Bravi, dass die wirkliche neue Oper ja nicht unbedingt das war, was die zeitgenössischen klassischen Komponisten, wenn man das so sagen darf, hervorgebracht haben, sondern viel eher das, was aus Amerika herüberkam, mit dem Musical. Und auch da muss man wieder vorsichtig sein, denn die Schöpfer der leichten Muse in den Vereinigten Staaten, die hatten ja eine Sehnsucht wiederum nach den klassischen Formen, nach der Oper. Immerhin eine der schönsten Opern, die im 20. Jahrhundert komponiert worden sind, ist ja wohl Porgy and Bess von George Gershwin. Können wir unser buntes Jubiläumspuzzle zum 425. Geburtstag der Oper getrost mit Ella Fitzgerald und Louis Armstrong beenden. Ich weiß, es war bunt, aber es war nicht so bunt, wie es hätte sein müssen. Nicht einmal ansatzweise haben wir berührt, was etwa seit Mitte des 19. Jahrhunderts die Komponisten des slawischen Sprachraums für die Entwicklung der Oper geleistet haben, beginnend mit Mussorgsky bis herauf zu Leos Janacek. Aber vielleicht inspiriert uns das ja noch zu einer zweiten Folge für heute. Danke fürs Zuhören.
Der Musiksalon mit Wilhelm Senkowitsch.